Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Der zweite Neuzugang, der zweite und letzte Neuzugang im Team Blindflug ist endlich dabei.
Ich freue mich.
Ja, wir sitzen bei dir in der Küche, deswegen andere Hintergrundgeräusche als sonst. Und wir haben eben gerade kurz drüber gesprochen, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, dass wir würfeln, wer anfängt, weil etliche Hörer kennen dich schon, weil du warst sowohl einmal mit dabei bei einer der Verkostungen in der Pandemie mit einem der Pakete, die wir gemacht haben. Das war das mit beim zweiten. Warst du dabei oder beim ersten?
Das weiß ich nicht mehr.
Bei dem ersten mit Anja, ich weiß es nicht. Und dann haben wir nochmal eine Best-Bottle-Party gemacht mit Champagner und Rumbo Al Norte und so weiter.
Auch das weiß ich noch.
Auf Insta. Da hast du eine hübsche Brücke-Versteigerungs-GG von Dönhoff-Flasche mitgebracht. Und da haben dich ganz viele gesehen, aber alle anderen kennen dich nicht. Und deswegen stellen wir dich erstmal vor. Und wir machen es bei dir, weil deine Kinder schlafen, etwas anders. Nicht derjenige, der einschenkt, geht in den Nebenraum, sondern der andere verlässt die Küche. Und ich gehe jetzt mal raus und halte mir die Ohren zu.
Ich schenke dem Felix heute einen Wein aus der Pfalz ein, weil ich selber Pfälzer bin. Und zwar von der Dorothee und der Caroline Gaul einen Ortswein, einen Asselheimer Riesling aus 2021. Und der kommt aus Asselheim, aber das gehört zu meiner Heimatstadt Grünstadt. Bin mal gespannt, wie er Felix schmeckt.
Dann cheers.
Cheers.
Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr.
Genau, wir stellen dich aber erstmal vor, habe ich gedacht. Ich kenne dich schon ziemlich lange.
Du stellst mich vor.
Nö, du stellst dich vor, aber ich moderiere dich schnell mal an.
Ja, also, finde ich gut.
Warum ist eigentlich Flo mit dabei? Also Flo und ich kennen uns schon ziemlich lang. Flo wird euch gleich erzählen, wie wir uns über den Weg gelaufen sind. Und Flo und ich teilen die Liebe zu vielen Weinen, bei denen Sascha und ich die Liebe nicht so teilen, sagen wir mal so. Und ich wollte einfach auch auf vielfältige Rückmeldungen nochmal die Gelegenheit schaffen. Und es geht ja bei uns immer darum, Leuten einen Wein einzuschenken, der ihnen gefällt und nicht den Wein einzuschenken, der einem selbst gefällt. Und ob es dem anderen gefällt, ist wurscht. Das ist ja gerade so schön schief gegangen bei der letzten Folge mit Olli, der mit Rosé-Schaumwein nichts anfangen kann. Und ich habe den super schön gefunden. Er fand ihn, da merkt man mal so richtig, dass es wirklich besser ist, wenn es andersrum ist. Und deswegen wird natürlich, Flo teilt auch die Liebe zu ganz edlen und vornehmen Weinen, aber wir haben auch ein paar andere Sachen vor. Und das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich schon irgendwie auch klar herauskristallisieren. Und jetzt übergebe ich das Wort, damit du dich kurz vorstellst.
Ja, ich bin Flo, bin Ende 30, bin in der Pfalz geboren, als Pelzerbu am Woischdruck großgezogen und bin also mit Wein schon immer in Kontakt gewesen, hat mich schon immer umgeben. Ich kann mich noch erinnern, wir sind in der Grundschule aus so Schulausflug zum Winzer in den Gärkeller und so und dann sich das alles angeschaut. Der hat uns das erklärt mit den Gärgasen. Ich weiß es leider nicht mehr, welcher Produzent es war. Das weiß ich nicht mehr.
Witzig, ne, dass man sowas dann ausblendet irgendwie.
Das ist dann weg, aber ich weiß noch, wie wir in den Keller gestiegen sind und so. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Und bin dann, meine zweite Begegnung mit Wein war nach der Schulzeit. Vorher hat mich in der Pfalz ist alles umgeben mit Wein, aber es war jetzt nicht so, dass meine Eltern im Wein tätig wären oder ich da jetzt ganz viel immer bei der Lese geholfen hätte oder so, sondern das war halt immer Teil meines ganz normalen Lebens. Und dann bin ich später nach Portugal ausgewandert, nach der Schule, für eine gewisse Zeit und habe dann nochmal mich intensiver mit Wein beschäftigt, weil es ein anderes Land war und plötzlich alles so ganz anders war, als ich das so in der Pfalz so um mich war, ja. Bisschen eingerostet, aber es geht noch.
Du hast auch in den letzten paar Jahren, wo du Wein jetzt nur noch als Hobby betreiben darfst, trotzdem immer auf der einen oder anderen portugiesischen Weinmesse ausgeholfen etc. War für mich immer ganz angenehm, auch bei der Berliner Weinmesse oder so, konnte man immer zum Portugal-Stand gehen, hatte man immer einen, der einem nochmal schnell alles zeigen konnte, was da war, weil du sowieso schon alles vorprobiert hattest. Das war sehr hilfreich.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage bei Ruth und Carsten von der Weingalerie in Charlottenburg.
Ja.
Die haben eine Hausmesse gemacht bei sich und die fragen mich ab und zu an, habe ich denen geholfen, da Weine auszuschenken und
die machen portugiesische Weine.
Die machen nur portugiesische Weine. Die machen portugiesische Weine seit den 80ern.
Das ist krass.
Da wussten die Leute noch gar nicht, dass hinter Spanien noch was kommt. sind die schon nach Portugal gefahren und haben da Weine importiert und die haben ganz bekannte Produzenten. Mhm. Da sind die Kunden Nummer 1 in der Liste, weil die ersten waren, die das importiert haben.
Das ist ja witzig.
Ja, und da habe ich mich nochmal irgendwie anders mit Wein beschäftigt und habe dann erkannt, okay, das ist schon was, was mich mehr interessiert als so, okay, das gibt es als alkoholisches Getränk.
Aber in der Pfalz, in der Jugend, das ist schon so, ist es wirklich so, dass die Leute da eher so Schoppen trinken statt Bier? Dass dann also schwerer Jugendalkoholismus geht auch mit Weinschorle.
Hundertprozentig, ja. Startet mit Alkopop, ja, also ja. Mit Wein-Alkopop. Das ist dann Weißherbst mit Fanta im Duppenglas. Wir trinken auch unser Wasser aus Duppengläsern, aber aus kleinen. Ja. In der Pfalz schwer geächtete 0,25er. Mhm. Kleine Duppengläser bestellt da sonst keiner. Nee, klar, gehst du auf ein Weinfest und dann trinkst du Scholle. Mhm. Und wenn du deine Entwicklung durchgemacht hast, dann landest du irgendwann bei der sauren Riesling-Scholle. Du trinkst kein Pershing mehr, wie das dann heißt.
Pershing, nach der Rakete, Pershing, ja. Nach der Rakete benannt oder was?
Nee, eher vom Pfirsich kommt das, weil es so rosé wird. Genau. Ja klar, damit wächst man auf. Und dann, ich weiß noch, ich war so 17 oder so, da habe ich angefangen, meine ersten Flaschen so selber im Keller hinzulegen, weil ich das interessant fand. Und es waren eigentlich immer nur so Prädikatsgeschichten. Mal eine Spätlese. Und dann hast du mal was ganz Tolles, eine Auslese von Knipser bekommen oder so, die hast du dann da hingelegt. Und über Portugal bin ich dann so ein bisschen mehr Richtung die trockenen Weine auch gekommen, die Rotweine. Und dann hat mich das immer weiter begleitet. Dann habe ich in Köln studiert und bin dann der Liebe wegen nach Berlin und hatte dann so ein Gap halbes Jahr, wo ich nichts zu tun hatte. Und habe mir dann überlegt, ich will noch mal was zum Thema Wein arbeiten, weil eigentlich bin ich Lehrer und war dann mit meinem Lehramtsstudium fertig. Und habe mich dann einfach blind beworben und habe mich bei drei Sachen beworben. Eins war ein Café in Schöneberg, die auch Wein ausschenken. Eins war die Weinbar Rutz und eins war der Planet Wein bei Anja Schröder. Mhm. Ich kannte das ja alles nicht. Ich habe es einfach gegoogelt und habe mich bei irgendwas beworben. Und sowohl Billy Wagner, der damals noch in der Weinbar Rutz gearbeitet hat, als auch Anja Schröder, haben mich ganz nett eingeladen und haben gesagt, kein Problem, komm vorbei, du kannst bei uns anfangen. Und dann habe ich mich für Anja entschieden und habe dann da ein paar Jahre im Laden gearbeitet und da haben wir uns kennengelernt.
Genau. Du hast, während du noch auf dem Referendariatsplatz gewartet hast, gearbeitet und dann auch noch während des Referendariats, glaube ich, ne?
Genau. Also ich habe in Köln schon an der Schule gearbeitet und dann passt das von den Sommerferien immer nicht, dass man in einem Bundesland aufhört und im anderen dann direkt nahtlos weiterarbeiten kann. Und dann musste ich ein halbes Jahr warten, bis ich mein zweites Staatsexamen hier anfangen durfte.
Ja, so war das. Ja, und deine persönlichen Vorlieben sind zum einen mal, du bist sehr gut in der Pfalz verdrahtet auch. Bringst auch immer wieder neue Überraschungen mit. Kennst halt auch viele Winzer persönlich, gerade weil ja da auch die Generation, deine Generation, oder sagen wir so, du bist ja gar nicht mehr so jung.
Entschuldige bitte?
Nein, aber ja, also deine Generation, die haben jetzt nicht gerade gestern den Betrieb übernommen, sondern ganz im Gegenteil. Mittlerweile sind die ja häufig schon 10 Jahre dabei. Aber wir haben ein ganz neues Gefühl, habe ich so den Eindruck. Also die Leute sind immer noch irgendwie so die Junior-Chefs, solange die Alten da irgendwo noch rumhängen sozusagen. Und da die Alten mittlerweile sehr, sehr lange rumhängen, was denen auch voll gegönnt sei, um Himmels Willen, kommt dieses Junior-Thema irgendwie immer, oder schwingt das immer mit, glaube ich, so, dass man... Und völlig vergisst, dass einige von den Leuten schon seit 8 oder 10 Jahren den Betrieb führen.
Ja, ist richtig. Und es ist auch spannend, wenn man so die Leute auch privat kennt und dann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und sehen kann, in welchen Familien das eigentlich vorbildlich funktioniert oder total gleichberechtigt und in welchen anderen Familien das total schrecklich ist. Mhm. Wo das auch dazu führt, dass Leute das Handtuch werfen und sagen, ja, ich übernehme den Betrieb nicht, unter den Bedingungen mache ich das nicht.
Ja, das kriegt man auch manchmal mit. Das ist ein bisschen hart. Mhm. So, und zu deinem Weingeschmack. Du bist, glaube ich, sehr einerseits, andererseits. Also du hast eine Weile 150 Flaschen, glaube ich, oder sowas bei mir im Keller untergestellt.
Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Da bin ich immer dran vorbeigelaufen. Ich habe jetzt aber nicht die große Inspektion gemacht, aber da stand viel GG. Das hast du natürlich, glaube ich, schon vor Berlin kennengelernt. Portugal hast du auch schon vor Berlin kennengelernt, aber das ganze Natural-Thema hat dich erst in Berlin ereilt, weil vorher gab es ja auch nicht so viel, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich sehe das ja immer ganz gerne so, dass man sich im Wein immer neue Ebenen dazu erschließt, sei es eine neue Rebsorte oder ein neues Weinland oder halt auch eine neue Machart. Und die Naturweine und die Naturweinszene, das kam verstärkt in Berlin an, als ich bei Anja im Laden gearbeitet habe. Da bekam mir das immer mehr zum Probieren. Da war viel grauseliges Zeug dabei, aber da waren auch wirklich viele Weine dabei, die ich interessant fand, die mich berührt haben und die so ganz anders waren als jetzt die GGs, die man sonst so kannte, und die anderen Weine, die man kannte, die fruchtbetont waren oder nur holzbetont waren, die so eine andere Geschmacksebene hatte. Und das fasziniert mich bis heute. Und da lässt man auch mal Federn, weil man probiert echt auch wirklich Sachen, die grauselig sind.
Ja.
An der Körperverletzung schrammen. Und dann hast du aber auch wieder Sachen dabei, die wirklich eine Horizonterweiterung sind. Das stimmt schon. Da bin ich sehr offen für. Mhm.
Wo kaufst du deinen Wein?
Ist ganz unterschiedlich, ziemlich breit. Ich kaufe es direkt beim Winzer, vor allem in der Pfalz natürlich. Ne? Ja. Also wenn ich da bei meinen Eltern bin, dann fahre ich zu Betrieben und kaufe da Sachen. Die meisten Sachen davon lagern dann auch bei meinen Eltern. Ich habe so ein Eichhörnchen-Prinzip. Ja. Dann gibt es Sachen hier und früher bei dir, jetzt woanders und in der Pfalz. Und dann bestelle ich auch Weine. Ich kaufe aber auch Weine hier im lokalen Handel. In Berlin haben wir ja ein großes Angebot, immer mal wieder, wo man vorbeikommt. Guck mal rein.
Wann hast du das letzte Mal einen Wein im Supermarkt gekauft?
Poh, das kommt drauf an. Ich gehe hier in Friedenau zu einem Bio-Supermarkt, mhm, und die haben eine große Weinabteilung, die spannend ist.
Okay.
Da kann ich bei jedem Einkauf, mhm, Weine mitnehmen, die führen Gutsriesling von Birk den Wolf und Sachen von Weigand aus Franken und so. Also das ist noch nicht lange her. Im normalen Supermarkt gar nicht.
Du bist aber auch nicht damit aufgewachsen.
Nie.
Ja.
Man ist immer zum Winzer gefahren.
Ja, okay. Ja, da müssen wir heute nochmal drüber reden, gleich, wenn ich dran bin sozusagen. Weil das ein Thema ist, das mir schon seit langem quasi auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln brennt. Und da wollte ich gerade mal wissen, wie das bei dir so ist. Aber wenn man nie damit angefangen hat, dann, oder wenn man damit nie in Berührung gekommen ist, dann fängt man nicht damit an, wenn man anfängt, sich für guten Wein zu interessieren.
Selbst in Studienzeiten nicht, ne? Ja. Wo das Geld knapp war und die Kommilitonen dann im Discounter den Billig-Bio-Wein oder so für 3 Euro gekauft haben, ist mir nie eingefallen. Ja. Weil ich habe schon immer meinen Wein dann von zu Hause, von den Winzern mitgebracht.
Ja.
Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Dass ich
und heute seid ihr, kann man ja auch mal irgendwie sagen, also du bist Lehrer, deine Frau ist auch Lehrerin. Mhm. Aber ist sie eigentlich Vollzeit?
Meine Frau nicht, nee.
Nee. Und das heißt, ihr habt 2 Kinder, ihr seid also nicht in der Lage, das Geld rauszuschmeißen wie Huhu, aber Lehrer sind auch nicht so schlecht bezahlte Menschen. Das heißt, wir haben eben hier, bevor wir aufgenommen haben, auch noch ein kleines Gläschen Champagner getrunken und in deinem Keller liegen auch 2, 3 Flaschen, die ein bisschen teuer sind. Hast du ein persönliches Level, persönliches Limit?
Ja, also dass ein Wein 3-stellig kostet, da muss es schon was sehr, sehr Besonderes sein. Mhm. Das ist für mich eine schwierige Schallmauer.
Aber du hast ein paar davon.
Ja, aber einzelne. Das kommt immer mal wieder vor, weil es Weine sind, die mich berühren, wo ich neugierig bin, wo sich mal die Gelegenheit ergibt, aber ist sehr selten. Auch wenn es schon über 50 Euro kostet, muss ich ehrlich gesagt auch schon mal zucken. Da würde ich dann eher auch nicht 3 Flaschen kaufen, sondern eher 2.
Ja. Gehörst du zu den Menschen, die lieber 3 Flaschen von einem Wein kaufen und dann, oder auch Einzelflaschen? Ich habe gerade in letzter Zeit nur noch Einzelflaschen gekauft, ob ich was kriege. Gut, wenn es korkt, das ist ärgerlich, aber ich denke immer, wann soll ich das denn sonst trinken? Also
ich habe schon ganz früh nur Einzelflaschen gekauft, weil mich so vieles interessiert hat, und wenn es dann gut war, dann kaufe ich lieber nochmal eine Einzelflasche nach. Manchmal kaufe ich auch 2 oder 3, aber dass ich so kistenweise kaufe, das habe ich eigentlich noch nie gemacht.
Super, wollen wir über den Wein hier reden?
Sehr gerne.
Also weiß, ich habe reingerochen und habe sofort an Österreich gedacht, interessanterweise. Passiert mir selten. Habe ihn dann probiert. Das ist aber ganz schwierig, wenn man irgendwo reinriecht und es springt einen dann so an, dann will man Österreich natürlich auch im Glas finden. Ich finde ihn angenehm. Er ist noch zu jung. Was nicht unbedingt heißt, dass er blutjung ist. Vielleicht ist er auch schon 2, 3 Jahre alt. Das weiß ich so noch nicht. Ich habe mir erstmal nur darüber nachgedacht, ob er mir gefällt. Das Blutjunge deswegen, weil er ist noch ein bisschen dropsig. Und diese Dropsigkeit präsentiert sich auf so eine Art und Weise, dass ich mir ganz sicher bin, dass das verschwindet, dass das wegreift. Er hat das Potenzial, noch weiter zu reifen. Total, er hat eine angenehme Säure. Er hat so eine schmelzige Süße, die mich eher an Glycerin erinnert als an Zucker. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der so alkoholarm ist. Obwohl er eigentlich so ganz schön federt. Aber das ist eher so die Säure. Also viel Schmelz, eine leicht süße Anmutung. Das kann durchaus Alkohol sein. Mhm. Das will ich nicht. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann weiter gedacht, so, es könnte grüner Veltliner sein. Aromatisch passt das durchaus. Hat so was Kerniges, auch so eine Kernobstkomponente, eine ziemlich kräftige. Kann aber auch alles mögliche andere sein. Aber wenn man dann so festgelegt, also wenn man in diese Richtung einmal gestupst ist, dann
ist ganz schwer.
Ist ganz schwer, dann wieder rauszukommen. Aber erstmal nochmal zu Ende. Also er gefällt mir gut. Er gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich davon wahnsinnig viel trinken würde, weil er dazu eben zu dropsig ist. Und auch, er hat echt ganz schön viel Punch. Aber das ist dann eben noch sehr auf der fruchtigen Seite. Da fehlt mir noch so ein bisschen was. Ein bisschen kräuterig ist er auch schon. Und ich glaube, das wird noch mehr werden in Zukunft. Und da könnte ich mir vorstellen, wird er mich irgendwann ganz doll abholen. Mhm. So, also 2020 wäre so jetzt mein Tipp vom Alter her. Ich glaube, ein bisschen älter als 21 würde ich vermuten oder vermute ich, aber insgesamt noch jung.
Ist 21.
21, gut, okay. Na ja, gut, wir sind jetzt mittlerweile auch schon im November 22, also auch das ist dann schon.
Genau.
Aber trotzdem, dass er jetzt doch so noch jung, das ist erstaunlich. Ja, ich tippe jetzt mal auf Grünen Veltliner aus Österreich.
Ich als Pfälzer schenke dir doch
ja, natürlich erstmal
an meinen ersten Podcast hier natürlich einen Pfälzer ein. Und ich habe mir überlegt, dass ich...
Ja, natürlich, klar.
Ich habe lange überlegt, was für einen Wein schenke ich dir als erstes ein. Und ich dachte mir, es muss ein Wein sein, der ganz viel mit mir selber zu tun hat, weil ich ja neu hier bin. Ja,
Schwesterngaul.
Schwesterngaul.
Hätte ich natürlich drauf kommen müssen, klar. Da hätte ich eigentlich dran denken müssen. Ja. Sind gute Freundinnen von dir.
Sind gute Freundinnen von mir, kenne ich schon ganz lange. Das ist ein Riesling aus Asselheim, ein Ortswein.
Boah, da liege ich ja wirklich weiter neben.
Und die Ortsweine aus Asselheim von Dorothee und Caroline mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Sowohl den Riesling als auch den Spätburgunder. Weil die gut reifen, weil die verlässlich für mich Spaß bieten im Bereich Riesling und Spätburgunder.
Ja.
Und diesen Bereich Asselheim ganz gut darstellen. Das ist ein Ort weiter als meine Heimatstadt. Es gehört zu Grünstadt, aber ist ein Dorf, was eingemeindet ist. Und das liegt schon sehr nordpfälzisch.
Ja.
Danach kommt noch Bockenheim, da fängt die Weinstraße an. Und dann gibt es noch nördlicher... Nur noch das Zellertal und dann kommt schon der Wonnegau und Rheinhessen und so. Und es liegt hoch, viel Kalk, relativ karg. Ist ein schönes Gebiet mit altem Rebbestand. Ich mag die Weine sehr gerne und dachte mir, das muss ich dir als erstes einschenken, weil das so die Weine sind, die ich, glaube ich, schon am längsten trinke und das Weingut ist, was ich am längsten kenne schon.
Ja, hätte ich natürlich eigentlich mit ein bisschen, aber ich bin ja immer nicht so am strategisch denken. Ich verlasse mich ja mal viel lieber auf meine Nase, weil alles andere ist dann immer schwierig. Aber wie komme ich jetzt auf sowas? Gute Frage. Also frage ich mich gerade selbst.
Von der Nase her kann ich es schon nachvollziehen, dass man, weil das hat gerade eine schon sehr primärfruchtige Nase.
Ja, und dazu was Brotiges.
Genau.
Dass du so einen Riesling einfach nicht so oft hast. Dann nehme ich mal an, vielleicht lag er ein bisschen länger auf der Hefe. Und das haben natürlich in 21 viele gemacht. Und da muss man dann auch mal selbstkritisch und fair sein und sagen, hey, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Da 21 jetzt mal so ein säurereiches, kühles Jahr war. Wir haben im Podcast schon 2-3 Mal darüber gesprochen, dass viele Weine viel länger auf der Hefe gelegen haben als sonst. Und für einen Verkoster, der das jetzt 5 Jahre nicht mehr hatte im jungen Wein, das vergisst man dann schon mal irgendwie, wie so ein Riesling in jung schmeckt, wenn er ganz lange auf der Hefe gelegen hat. Dieses Dropsige, weiß ich nicht, ob du das auch siehst, aber dann wird da ja auch ein bisschen Zucker sein. 21 ist ja auch jetzt wieder das Jahr, wo sie alle im Zucker hochgegangen sind. Auch daran muss man sich erst nochmal wieder gewöhnen, nachdem sie ja zuletzt alle ganz schön trocken geworden waren.
Das stimmt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie der im Zucker liegt.
Aber in dem Stahl oder in großen Holzfässern?
Das ist Stahl.
Stahl. Ich bleibe aber auch bei dem Urteil, dass ich glaube, dass er noch zu jung ist. Ich glaube, aber wir haben ja mittlerweile in Deutschland so viele Ortsweine, die nach 5 Jahren besser schmecken als nach 2.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Gutes Debüt. Ich schenke Flo ein. Cerro Las Monjas 1368, ein Rotwein aus Spanien vom Weingut Barranco Oscuro. Zum Wohl, mein Lieber.
Cheers.
Wir haben eben vergessen, über den Preis zu reden. 10, 11 Euro kostete das eben, ne?
Ja, ungefähr. Die haben wirklich sehr schöne Weine in der Kollektion, haben jetzt auch im Rotweinpreis bei Meininger ganz gut sich platziert mit Blau, Fränkisch und St. Laurent. Hm. Spannend.
Wir müssen mal kurz über den Discounter reden, kurz gar nicht. Ich habe dich gefragt, ob du beim Discounter kaufst. Ich habe mir fast gedacht, wenn man aus dem Weindorf kommt, dann kommt man nie in die Idee.
Wir sind eine Kleinstadt.
Okay. Und ich könnte mir vorstellen, 1-2% unserer Hörer kaufen noch gelegentlich Weine beim Discounter und ich sag mal beim erweiterten LEH, also Norma, Penny, Lidl, Aldi, aber vielleicht auch sowas wie Kaufland oder so. Und also bei Kaufland meine ich jetzt natürlich so dieses Sortimentszeug, weil bei Kaufland kriegst du auch VDP-Weine. Ich meine jetzt wirklich so die Hauptsortimentweine. Und das sind, glaube ich, wirklich nur noch 1-2%. Das sind meiner Erfahrung nach, ich kenne ja nun mittlerweile auch viele Hörer irgendwie durch den direkten Kontakt, sind das Leute, die haben früher ein bisschen mehr davon gekauft und die verabschieden sich da jetzt langsam. Und die haben noch einen Lieblingswein, den sie immer noch mögen und der wird ab und zu nochmal gekauft. Mhm. Und das, wir haben auch einige Menschen, die haben vor 7 Jahren noch studiert und ihren ganzen Weinbedarf im LEH gedeckt und haben jetzt 1000 Flaschen Wein im Keller, nachdem sie komplette Webweinschule durch und alles Mögliche gibt es auch. Mhm. Ein paar. Die sind ja noch so nah dran an ihrem damaligen Zeit. Die können das heute noch trinken und sagen, keine Ahnung, was mich damals irgendwie geritten hat oder sowas. Ne? Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich empfunden habe vor 25 oder 30 Jahren, als ich noch Weine im Supermarkt gekauft habe. Keine Ahnung, was ich da gekauft und was ich da getrunken habe. Aber was wir haben, was ich jetzt wetten möchte, 20-30% unserer Hörer werden in den nächsten 6 Wochen, insbesondere mal bei Lidl, Aldi und vielleicht auch bei Netto, mal gucken und kaufen. Denn ganz viele Leute gehen zum Weihnachtssortiment, zu Aldi und Co., mhm. weil gerade die Discounter alle immer ein Barolo im Angebot haben. Vielfach haben sie auch einen besonderen Montepulciano, einen besonderen, manchen Brunello und so. Und ich kenne sehr viele Leute, die da einkaufen, auch weil ich jedes Mal zu Weihnachten Fragen bekomme von Hörern, Lesern, sonst was ich denn von diesem Wein halten würde oder ob ich schon mal von dem gehört hätte.
Ja, spannend.
Und ich wollte 2-3 Sachen dazu sagen,
ja.
Auch weil ich einen ganz interessanten Weingutsbesuch habe. Ich habe in meinem Leben ein paar Weinfabriken besucht. Eine in Portugal, ist das die zweitgrößte Weinfirma oder die größte Weinfirma. Das war dann schon wirklich eine Fabrik, ja. Da macht ja der auflagenstärkste Wein alleine 8 Millionen Flaschen.
Das ist mal eine Hausnummer.
Genau. Und dann kommt nochmal irgendwie die anderen 40 Millionen obendrauf, sozusagen.
Ja, ja.
Und dann war ich im Ribera del Duero bei dem größten Produzenten. Das ist dann noch vergleichsweise klein, die machen nur ein paar Millionen Flaschen. Und jetzt war ich bei einer Genossenschaft in Kairan, Camille Kairan nennen die sich, und haben 1000 Hektar unter Waffen. Und ich finde das immer besonders, wenn ich Winzern begegne oder Kellermeistern, je nachdem, die Marathon laufen, das nötig mir schon Respekt, aber Triathleten, das finde ich immer hardcore, ja? Weil das bedeutet ja wirklich, du trinkst am Abend maximal ein Glas Wein und du erlaubst dir einmal im Monat mit den Kollegen ein bisschen über die Stränge zu schlagen und vielleicht eine Flasche zu trinken.
Gerade wenn du Langdistanz trainierst, auf jeden Fall. Mein Schwager ist ja so ein Triathlet und ich muss ab und zu mit trainieren. Nein, ich trainiere ab und zu mit
dem. Du bist Sportlehrer, muss man dazu sagen, ne? Teilen. Also neben Mathematik oder was das andere?
Ja, in der Grundschule müssen wir ja alles unterrichten. Ah, okay. Im Moment unterrichte ich Mathe und viel Sport, Schwimmen, sowas. Mhm.
Und der Chefkellermeister, klar, bei 1000 Hektar haben die natürlich ein paar mehr Kellermeister. Also der önologische und technische Direktor, der uns da empfangen hat, war eben so ein Triathlet. Und das war so ein spannender Typ. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, beim Besuch dieser Weinfabriken lernst du und erlebst du meistens mehr als bei dem Besuch eines ordentlichen Weinguts. Es sind die besonderen Weingüter, die auf so einer Reise Spaß machen. Und dann sind es solche Weinfabriken mit so durchgedrehten, weil irgendwie sind da immer Verrückte dabei und so. Und in diesem Fall, der war wirklich...
Okay, also du machst es mehr an der Person fest.
Nee, auch das, was du lernst.
Okay, also, ja.
Auch das, was du lernst. Er hat uns dann reingebracht. Das Besondere an dieser Genossenschaft ist, sie ist irgendwann mal mit einer anderen fusioniert und sie arbeiten im Moment auf 14% ihrer Kapazität. Die haben also Tankvolumen, da kannst du 10% der deutschen Weinproduktion unterbringen.
Ja? Groß.
Groß. 100 Millionen Liter Tankvolumen oder irgendwie sowas. Und dann sind wir da erstmal an so einer 70, durch so einen 70 Meter langen Betontunnel gegangen. Ist natürlich kein Tunnel. Rechts und links in den Betonwänden alle 6 Meter so eine große Klappe. Klar. Mit so einer Schraube wie im U-Boot und 3 Hähne. Mit anderen Worten, alle 6 Meter gibt es eine Wand. In jede dieser Betontanks passen 15.000 Liter. Und da gehst du dann erstmal so 70 Meter oder weiß ich nicht, vielleicht fast noch mehr dran lang. Und dann weißt du, wo diese Millionen Liter irgendwie entlang kommen. Und dann sind wir links abgebogen und dann sind wir in seine neueste Errungenschaft. Und das war dann so eine Hightech-Zentrale. Und das waren so Orgelpfeifen-Tanks. Also sagt er, hier machen wir Rosé für den französischen Supermarkt. Da machen wir 1,5 Millionen Flaschen oder sowas. Dann sagt er hier. Und dann sagt er so, das hier ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, was wir haben. Dann sehen Sie da oben 6 Meter Höhe, das ist die Reinigungsklappe. Da kommen Sie rein. In 9 Meter Höhe können Sie theoretisch in den Tank gucken. Es kommt ja alles computergesteuert von Pressraum da hinten. Und hier unten haben Sie nichts. Sie haben noch einen Hahn, da können Sie was rauslassen, aber Sie müssen das auch nicht probieren, weil Sie können auch auf den Computermonitor gucken. Da steht alles genau, was da gerade passiert. Sie müssen in diesen Tank nicht reingucken. Der Computer erzählt Ihnen das alles. Das ist die schlimmste und langweiligste Art, wie man Wein machen kann. Wir machen hier 1,5 Millionen Liter und der Typ, der das macht, sitzt auf einer Halbtagsstelle.
Ja, klar.
Sagt er, ich bin nicht so oft hier. Aber sagt er, ich habe es natürlich angeschafft. Also ich kann mich da jetzt nicht freisprechen, nur es ist nicht meine Art, Wein zu machen. Und dann ist er mit uns auf so einen dieser riesigen Betontanks geklettert und hat dann da so einen Deckel abgehoben und sagt, da sehen Sie, hier fassen Sie mit 2, der war leer, weil wir jetzt wir waren im Juni da war das meiste gefüllt. Sagt er, hier fassen Sie mit 2 Händen rein, hier holen Sie die Maische raus, Sie halten sich vors Gesicht, Sie riechen mal, Sie können auch mal was in den Mund nehmen, Sie können da drin rumrühren und so weiter. Und das ist völlig egal, ob Sie jetzt auf einem Tank stehen, in dem 1500 Liter oder 15.000 Liter drin sind, ist immer das Gleiche. So, und dann hat er uns noch so ein paar andere Sachen gezeigt. Und dann sind wir im Verkaufsraum gewesen und dann war da eine Tankstelle. Das fand ich auch so schön. Das gibt es schon in vielen Genossenschaften, aber bei denen war das noch besonders schick gemacht, weil sie so wirklich so ein bisschen wie eine Tankstelle gemacht haben. 3 Hähne, 3 Zapfpistolen mit am Schlauch kommen aus der Wand. Und dann kommen die Leute aus dem Dorf und dann hast du dir da deinen Wein reingefüllt. Und dann gab es so einen genormten Kanister, den konnte man kaufen, 10 Liter Kanister mit Gewicht. Den haben die meisten dann auch dabei. Da füllst du dann einfach rein, wie viel du willst. Und der wird dann gewogen und dann kannst du entsprechend bezahlen. Oder du musst halt so eine 2 Liter Plastikflasche nehmen, damit die an der Kasse wissen, das sind 2 Liter. Du kannst jetzt nicht mit irgendeinem
Fantasie-Eimer
da vorbeikommen. Ja. Und dann gab es irgendwie 2 Euro den Liter, 3 Euro den Liter, 4 Euro den Liter. 4 Euro ist dann der Côte d'Or. So. Ja. Das kommt dann aus der Tanke, aber... Hat natürlich vollkommen recht, naja gut, das sind hier die Leute aus dem Dorf, die können hier überall kaufen. Dass sie hierher kommen und irgendwie abzapfen, liegt natürlich nicht daran, dass es das billigste Zeug ist, sondern dass es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Logisch.
Mehrfach preisgekrönt die Bude, dann haben wir ein paar Sachen probiert, teilweise wirklich sehr ordentlich sehr viel Bio dabei. Und dann kamen wir halt zu den Sachen, die ihm Spaß machen. Hat er dann auch gesagt, Marcel Richaud ist irgendwie sein Vorbild, da kopiert er dann sogar noch einen Kalkan von dem, irgendwie so ein macht dann ungeschwefelte Weine, also das ist eine kleine Produktion, 70.000 Flaschen. Das ist halt eine kleine Produktion, aber ich meine,
immer noch.
Und dann sagte, wir werden sowieso nichts werden in der Naturweinszene damit. Deswegen, wir können es uns halt leisten, das nicht zu schwefeln, weil wir so scharf filtrieren tatsächlich. Wir filtrieren sehr, das ist steril filtriert. Deswegen müssen wir das nicht schwefeln. Wir müssen, ansonsten ist es auch null Intervention, es ist ungeschönt und alles, aber es ist halt sauber filtriert, weil wir können es uns natürlich nicht leisten, eine Nachgärer. Das kann so ein kleiner Naturweinwinzer, kann sich das leisten, aber hey.
Bei 70.000 Flaschen?
Erstmal das und aber auch als großer Produzent mit Supermarkt und allem drum und dran solltest du möglichst nicht irgendwie so einen Skandal mit Rückruf oder sowas haben. Also lauter Glücklichmacher, die machen auch dann entsprechend ein Chateauneuf und ein Gigondas, weil die sind, ne, die 1.000 Hektar sind natürlich ein bisschen verteilt und so. Also spannend. Und dann habe ich aber, als wir uns unterhielten, habe ich so gesagt, das kommt doch aber alles gar nicht hin hier mit deinen Flaschenzahlen und deinen 1.000 Hektar und so. Er sagte, nee, wir verkaufen, was war das, 40-50% unserer Weine im Tank.
Im Tank.
Und dann war ich vollends verwirrt und sagte, aber warte mal, wenn ihr jetzt hier so 1,5 Millionen Flaschen für den Supermarkt und so, ihr seid doch eigentlich die Tankware kauft und nicht die Tankware verkauft. Aber so gut kann ich den ja jetzt noch nicht. Ich habe mir das dann verkniffen, da jetzt eine große Diskussion
anzufangen. Klar, hätte ich auch nicht gemacht.
Aber unser sehr, sehr pfiffiger Reiseleiter hatte meine deine Stirnfalte gesehen und sagte, ich weiß, was du gedacht hast, ich kann es dir sagen. Das ist einer der Hauptlieferanten von Gigal und Chapoutier.
Na, spannend.
Und sagte, die zahlen natürlich Fassweinpreise.
Bisschen höher.
Ja. Und deswegen erzähle ich das. Letztes Jahr hat mich ein Hörer angeschrieben. Ich weiß aber immer nicht, ob es Hörer oder Zuschauer oder Leser ist. Who cares? Sagte, es gibt ein Aldi Chapoutier Coturon.
Ja.
6 Euro im Weihnachtssortiment. Und dann habe ich den gegoogelt, weil ich mich das interessierte. Und das ist ein, ich sag mal, ein Fantasieetikett. Das ist kein, also das ist schon auch mit dieser Brailleschrift auf dem Etikett. Und da steht auch Chapoutier drauf. Aber es ist kein Couturon, den du so bei ihm auf der Webseite finden würdest oder sowas. Das ist irgendwas Eigenes. Und deswegen wollte ich halt sagen, bei denen kostet das, das ist dann von denen zum Beispiel. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar ist das, kann ich jetzt hier sagen, von einer Genossenschaft, die Camille Caran heißt. Und die ich besucht habe und die wirklich beeindruckend war und die auch tolle Weine machen. Aber du musst halt davon ausgehen, was du da kaufst für 6 Euro, das ist das, was für 4 Euro pro Liter bei denen aus der Wand läuft.
Mit Sicherheit, ja.
Das ist ziemlich genau das. So. Und das ist kein Skandal und gar nichts, weil das ist total ordentlich. Und wenn aus, wenn die jetzt 4 Euro für den Liter nehmen, dann sind das ja 3 Euro für 0,75. Wenn also aus 3 Euro aus der Wand in Frankreich 6 Euro in der Flasche bei dir zu Hause werden, gibt es nichts zu meckern.
Ja, es knapp kalkuliert, ne?
Aber die das Flaschen, liegt natürlich daran, dass Aldi eine niedrige Marge hat. Ja. Oder das war in diesem Fall Aldi oder Lidl. Die haben halt eine viel genau, die haben eine viel kleinere Marge. Wenn der gleiche Wein bei deinem Heinhändler an der Ecke auftaucht, dann kostet er 9 Euro. Das haben Sascha und ich in einer anderen Folge mal erzählt, als ich über meine Direktimporte aus Rueda für Anja und mein Rueda-Paket erzählt habe. Das wird ja normalerweise so verdreifacht, teilweise vervierfacht. Der Ex-Keller-Preis. Und wenn die 3 Euro nehmen, dann ist das ja noch ohne Flasche. Und das heißt, aber wahrscheinlich haben die sowas auch mit einem Fantasieetikett für den örtlichen Weinhändler im Angebot für 3,20 Euro und da kostet das dann 9 und dann ist das sogar ein Schnäppchen, wenn du den für 6 Euro bei Aldi kaufst, weil es ist natürlich ein gut trinkbarer Couturon. Frage ist, ob man auf dem Niveau im Alltag trinken will oder ob man höher trinken will. Und da kann ich jetzt, nachdem wir auch gerade über 100 Hörer gehabt haben, die sich bei uns vorgestellt haben für diese Weinrunden, also gerade die jüngeren Leute haben ja über unsere Webseite jetzt, also über meine Blog-Webseite, sich da zusammengefunden. Und wenn du dann so ein bisschen die kurzen Lebensläufe und sowas liest, dann denke ich, wir haben auch ganz schön viele Hörer, die sagen, ey, unter der Woche auf dem Dienstagabend, 6 Euro ist durchaus das Budget. Also 6, 7, 8 Euro oder sagen wir mal 9 Euro meinetwegen ist durchaus das Budget. Und wenn du den 9 Euro Wein dann für 6 Euro bei Aldi kriegen kannst, weil Chapoutier draufsteht und weil das ungefähr die Relation ist, die 3 gesparten Euro in den Sonntagswein zu investieren, ist doch nicht verkehrt. Also insofern kann ich nur sagen, da wird weder die Umwelt gekillt für diesen 6 Euro Wein, noch wird irgendein Bauer sich irgendwie in den Schlaf weinen müssen oder sowas. Die kaufen das da ganz normal zu ordentlichen Preisen. Alle verdienen sie irgendwie ihr Geld. Mhm. Und einer der Gründe, warum sie das, warum du das in Deutschland dann so günstig kriegst, ist der ruinöse Preiswettbewerb zwischen Lidl und Aldi zu Weihnachten, weswegen die eben diesen Wein dann für 6 und nicht für 8 oder 9 Euro anbieten. Und das kann man natürlich dann schon mal mitnehmen.
Na sicher, ist ja auf jeden Fall spannend. Und alleine um es zu probieren und um es einzuordnen, um mal zu gucken, wie schmeckt das denn? Und um auch mal zu gucken, okay, Chapoutier gibt es ja auch in einer sehr großen Preisrange.
Genau, es gibt bis
sehr hoch.
1200.
Genau, ja.
Das müsste, glaube ich, das ist dann Hermitage.
Die haben verschiedene Hermitage-Füllungen.
Genau, das ist nicht Lemial, sondern das ist La Chapelle oder L'Hermite. Nee, Hermitage, L'Hermite gibt es auch noch.
Genau, L'Hermite gibt es auf jeden Fall. Ja. Und es gibt auch noch andere.
Ich glaube, das ist so. Aber in der Richtung sind wir. Jetzt muss ich aber noch mal weiter zu dem Thema Aldi und Co. was sagen.
Ja.
Ich bin jetzt immer mit angezogener Handbremse. Ich weiß nämlich, dass der Einkäufer von Aldi Nord unser Hörer ist. Aber muss er jetzt durch.
Hallo.
Dieses Thema ist tatsächlich für viele unserer Hörer noch ein Thema. Und es ist für mich ein ganz großes Thema. Und ich musste mich damit das erste Mal beschäftigen, als ich die Webweinschule gegründet habe und damit angefangen habe, weil ich dann festgestellt habe, Wein ist eben doch sehr politisch und sobald du dich in die Öffentlichkeit wagst, damit kommen die Leute und wollen von dir so ein paar Stellungnahmen haben. Insbesondere die, wie hältst du es mit dem Supermarktwein?
Ist
total wichtig und ich habe festgestellt, du hast auf der einen Seite Leute, die dich provozieren und sagen, ich kaufe mir Wein bei Aldi und ich genieße bestimmt genauso viel wie ihr und auf der anderen Seite hast du Leute, die von dir dann erwarten, dass du da sofort drauf gehst und sagst, nein, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite habe ich viele Leute erlebt, die erstmal provozieren wollten und die man dann mit einem vernünftigen Gegenangebot in eine Diskussion gezogen hat, von denen einige Leute später dann tatsächlich komplette Webanschule geguckt haben oder sogar nochmal so ein Weinpaket gekauft haben. Da fange ich ja sogar dann mal an, Geld zu verdienen. Also es war auf jeden Fall so, dass ich das ganz schnell gemerkt habe. Und als ich einmal flapsig wurde, nämlich bei der Grauburgunder-Folge mit dem Piep und so, meine Güte, ist mir das um die Ohren geflogen. Und bei Merlot, ich habe mir nur gesagt, I'm not gonna drink any fucking Merlot, weil ich sideways zitiert habe. 30% der Leute glauben, ich würde da über den Melo herziehen. Was musste ich mir für Tiraden anhören und so. Und deswegen weiß ich seit einiger Zeit, man muss sich da sauber positionieren. Also habe ich tatsächlich ein paar von den Weinen getrunken. Wir haben dann ja auch mal eine Discounter-Folge, Weihnachtskalender gemacht, einen Adventskalender mit Anja.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und dabei habe ich festgestellt, dass man das unterscheiden muss. Diese Sortimentsgeschichten, da findet man wirklich gute Sachen. Aber man findet nur manchmal gute Sachen. Also es macht, glaube ich, viel Spaß. Wir haben bei diesem Dreh damals einen Barolo gefunden, der war von Aldi Nord. Der war so gut, dass ich davon nochmal was gekauft habe, weil ich wissen wollte, wie das reift. Den wollte ich dann im Podcast einschenken und hat er gekorkt. Das ist natürlich Pech. Aber die werden dieses Jahr wahrscheinlich 12 Euro kosten. 10 Euro wird wahrscheinlich nicht mehr darstellbar sein.
Glaube
das
ich auch
ist vorbei. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt 4, 5 von den Dingern holst, also hier bei uns in Berlin wäre das Netto, Lidl, Aldi, und dann würdest du noch zu Kaufland gehen, weil wir haben weder Norma noch Penny eigentlich hier. Dann würdest du noch zu Kaufland gehen, du könntest noch zu dem anderen Netto gehen, wir haben ja noch diesen norddeutschen Netto.
Genau. Hm.
Oder du gehst zu Rewe, die haben auch immer einen Aktionsbarolo. Und dann machst du mit ein paar Freunden einen netten Abend und dann probiert man das und dann holt man vielleicht noch 5, weiß ich nicht, Chianti Classico oder sowas. Und dann schaut man mal, was so da ist, haben wir einen netten Abend, dafür hat man nicht zu viel Geld ausgegeben. Und wenn du dann nachher losgehst und kaufst dann noch einen nach, dann ist das super, aber du hast ja erstmal 60 Euro ausgegeben, um einen guten zu finden. Und wenn du dann nochmal 60 Euro ausgibst, um 5 Flaschen nachzukaufen, dann hast du für diese 5 Flaschen am Ende 120 Euro, sprich 24 Euro pro Flasche gezahlt. Und wenn du dann einen sehr guten Barolo hast, ist das schön, aber der bewegt sich wahrscheinlich trotzdem so auf dem Niveau eines Lange Nebbiolo von Pio Cesare, den du für 22 Euro kaufst. Also
100%.
So ein Riesenschnäppchen. Aber du hast natürlich einen netten Abend mit Freunden gehabt.
Unbezahlbar, genau.
Ja, und deswegen, das kann ich total verstehen und würde ich auch immer unterstützen. Und auch da ist es so, natürlich ist bei einem 12 Euro Barolo niemand ausgebeutet worden und da müssen sie auch nicht die Umwelt zerstören, um an die Trauben zu kommen, um Himmels Willen. Das geht. Aber das Standardsortiment, das normale Sortiment, das ist natürlich viel problematischer. Da hast du sehr, sehr viel, sehr mittelmäßige Weine. Ich habe die Sachen dann damals wirklich probiert. Wir haben auch in der 2. oder 3. Folge, da wird man schon immer Alte Gott auf dem Tisch stehen gehabt. Das ist eine ordentliche Genossenschaft, die aber auch wirklich Menge macht und die auch wirklich sehr einfache Weine für den Supermarkt und auch für den Discount liefert.
Ja, das ist schon schwierig.
Aber damals habe ich von Herzen festgestellt, das bringt dich nicht um. Und dann habe ich eine Formulierung gehört von Dirk Würz. Ich weiß nicht, ob sie originär von ihm ist oder ob er sie aufrufen wird. Alles, was in Deutschland als Wein verkauft wird, macht weder blind noch blöd.
Das ist hundertprozentig richtig.
Mit der Qualität der Weinkontrolle und auch der Qualität der sensorischen Überprüfung durch die Discounter. Das war für mich immer eine schöne Formulierung, aber die muss ich jetzt zurücknehmen. Leider.
Ist das so?
Gibt es mittlerweile sowohl blind als auch blöd. Und zwar, ich habe hier, Flo sieht's ja, ich habe hier, ernüchternd ist die Headline, Discount Weinmacher. Ich schreibe ja seit diesem Jahr relativ regelmäßig für die Weinwirtschaft und freundlicherweise haben die Kollegen mir deswegen ein freien Abo eingerichtet. Ich kriege die jetzt und das macht total Spaß, das zu lesen, weil da wird wirklich über Wein geredet. Nicht unser Blasenzeug hier. Ne?
Ja, ja, ja.
Die machen ja zweimal im Jahr eine Komplettverkostung der Discount Sortimente. Für die ist Discount Penny, Netto, Lidl, Aldi Süd, Aldi Nord und Norma. Und das machen die schon seit über 10 Jahren.
Oh, wusste ich nicht.
Mhm. Und die sind auch knallhart. Die marschieren dann mit dem Einkaufswagen. Mit 2 Einkaufswagen brauchst du nämlich, um das rauszuschleppen, rein und kaufen jeden Wein. Die lassen sich nichts schicken, weil da kommen dann ja nur die gepimpten Flaschen sozusagen. Die gehen wirklich irgendwo in der Nähe des Verlags, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg damit. Dann nicht, und kommen dann da irgendwie und machen dann da den kleinen Laster voll. Und dann wird verkostet. Und die haben seit Jahren das gemacht und historisch gesehen ist es so, als ich zu diesem Schluss kam, waren wohl die besten Ergebnisse dieser Verkostung überhaupt jemals. Und jetzt haben sie gerade die schlechtesten Ergebnisse aller Zeiten gehabt. Das ist total runtergegangen, aber auch schon die Frühjahrsverkostung, wir machen es wie gesagt zweimal, oder die Januar oder sowas Verkostung, war schon schlimm. Und deswegen ist jetzt in der heutigen Wertung auch die Überschrift Penny, der am wenigsten schlechte Discounter. Früher stand da auch mal der beste Discounter oder sowas. Ja. Und was die machen ist, die machen eine sensorische Prüfung und die sind schon gnädig. Die kriegen kein Anzeigengeld von den Discountern. Kein Discounter schaltet eine Anzeige in der Weinwirtschaft. Wozu auch? Vielleicht mal eine Stellenanzeige. Aber der Meininger Verlag macht natürlich Mundus Vini.
Richtig.
Und das ist ein Preis, der hat natürlich aus dem Discount etliche Weine anstehen da. Also man möchte sich da sicherlich keine Feinde machen. Auf der anderen Seite haben die auch tatsächlich ein journalistisches Ethos. Das kann ich jetzt, nachdem ich ein paar Mal für die geschrieben habe, wirklich sagen. Wahrheit steht da hoch im Kurs. Haben auch nichts zu verlieren, wenn sie jetzt die Wahrheit schreiben tatsächlich. Sie dürfen nur nicht unfair sein, dann können sie Ärger geben. Und die messen also, sie bewerten Weine in die Kategorien herausragend, gut bis sehr gut, zufriedenstellend, ausreichend, schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft und Kork. Da sie sagen, wir gehen aus der Perspektive des Kaufenden rein, kaufen sie auch keine Konterflasche. Sie kaufen die Flasche und wenn sie korkt, dann ist der Wein fehlerhaft. Punkt. Was auch fair ist.
Finde ich auch.
Ja. Was allerdings vielleicht auch noch zusätzlich reinspielt, weil ich habe in letzter Zeit auch so viel Kork. Also ich finde, die Korkqualität ist massiv schlechter geworden.
Ich muss jetzt überlegen.
Wobei wir ja immer mit 2-3 Jahren Zeitversätze arbeiten.
Eben, ja, ja.
So, und dann machen sie eine gewichtete Negativquote und eine gewichtete Positivquote, was ich auch ganz vernünftig finde, aber sie machen auch eine normale Negativquote. Also bei der gewichteten Negativquote werden eben Korker doppelt und grob vierfach gerechnet oder sowas. Und bei der gewichteten Positivquote werden herausragende Weine, glaube ich, bei 8-fach oder so. Also, weil das erwartest du nicht für 3 Euro herausragend. Weil die sagen nicht herausragend für 3 Euro, sondern die sagen so herausragend. Ne? Also Penny, der am wenigsten schlechte Discounter, hat aber trotzdem eine herausragende Quote von 0,0%. Und tatsächlich hat nur Netto 0,9% herausragend, ansonsten haben sie alle 0,0% dieses Mal. Und was eben wirklich krass ist, ist, dass die Zahl der Weine, die schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft oder korkig sind, als gewichtete Negativquote 18,8% ausmachen bei Penny und damit sind sie die besten. 28,8%. Die schlechtesten bei Norma oder um es mal ganz...
Uiui.
Ja. Das bedeutet also, die Chance, ein gutes Erlebnis zu haben, ist nicht so groß. Oder um es mal jetzt in absoluten Zahlen zu nennen, warte, ist nur kurz.
Und dann muss man ja das mit dem Kork auch relativieren, weil du im Discounter ja gar nicht so viele Flaschen mit Kork hast, die du
da einkaufst. Das kommt noch dazu, ja. Und dann kommst du aber auch, wenn du die nicht gewichteten nimmst, kommst du jetzt zum Beispiel beim am wenigsten oder am schlechtesten abschneidenden Norma, kommst du auf eine Quote von sage und schreibe, fast genau 20% von Weinen, die entweder schwach mit Mängeln, grob fehlerhaft oder korkig sind. Schwach mit Mängeln heißt schon untrinkbar. Ja? Jede 5. Flasche, die die bei Norma gekauft haben, war untrinkbar. Und du musst jetzt nicht denken, dass jetzt ein Lidl jetzt so viel besser war. Die hatten 15% und bei Netto immerhin 0,0% Kork und nur 2,8% grob fehlerhaft, aber immerhin 13,8% schwach und mit Mängeln. Also insgesamt über alle im Gesamtergebnis hast du 16% in diesen 3 Kategorien. Die nicht gewichtete Variante. 16% aller Weine, die in diesen 5 Discounter gekauft haben, waren untrinkbar.
Mindestens.
Und das bei wohlwollenden Verkostern. Ich kann die Grafik hier jetzt natürlich nicht so einstellen. Du siehst hier, das ist der Jahresvergleich. Ist allerdings auch ein krasser Absturz in den letzten 2 Jahren. Es gibt ganz viele Erklärungsversuche. Einer ist auch Covid. Also wir kommen hier jetzt bei der Positivquote. Es hat sich angedeutet schon im ersten Test dieses Jahr. Aber letztes Jahr, also bis Ende letzten Jahres, war es so, dass die Positivquote über die Jahre geschwankt ist zwischen 69,6 und 65,3. Also immer zweite Hälfte 60er und jetzt sind wir bei 52,9. So weit sind wir abgeschlossen. Und die Negativquote war zwischen 8,1 und 6,1 und liegt jetzt bei 15,9. Also es ist einfach explodiert. Und ein Teil ist Covid. Das wusste ich nicht. Das habe ich in einem Artikel gelesen, dass die Discounter die Verlierer der Covid-Epidemie waren, weil es kam das Konzept des One-Stop-Shoppings auf und dann gehst du nicht zum Discounter, weil da kriegst du dieses oder jenes wieder nicht, weil die ja keine Vollsortimenter sind, sondern da sind die Leute, vor allem Rewe, Kaufland, Marktkauf, die großen SB-Warenhäuser und so, waren da in Anführungszeichen die Gewinner der Pandemie und deswegen ist der Jahrgangswechsel, das legen die ja auch statistisch dar, ich kann jetzt hier nicht den 5-Seiten-Artikel vorlesen, ist der Jahrgangswechsel nicht ganz so weit fortgeschritten wie sonst, aber nicht ganz so weit. Heißt nicht, dass die alle noch im anderen Jahrgang stecken. Aber da sind so 10% mehr Weine aus dem letzten Jahrgang. Und dann, ich mag es nicht, wenn man immer sagt, die Weine werden zu Tode geschönt und so. Aber es ist tatsächlich so, bei Weißweinen im Discount ist es häufig so, die sind auf ein halbes Jahr ausgelegt. Das hat viel, haben wir an einer anderen Stelle schon gesagt, auch mit der Kohleschönung zu tun, die Weine tatsächlich ausziehen.
Richtig.
Die halten dann einfach nicht mehr lang. Das dauert ein Jahr, dann sind die platt. Aber platt heißt natürlich nicht fehlerhaft und trinkbar, sondern es ist dann einfach nur schwach. Also insofern ist das nicht die einzige Erklärung. Dann gibt es noch interessante Länderaufschlüsselungen. Ohne Deutschland wäre das alles noch viel, viel schlimmer.
Das glaube ich sofort. Ja.
Also die deutschen Weine halten da tatsächlich ein bisschen den Banner hoch. Allerdings auch da die Überschrift Deutschland nicht gut, aber am besten. Ja, es ist derbe.
Da will auch keiner mit werben hier.
Ja, weil du hast hier eben auch bei den Schwachen 10%. Also bei dem, was nicht trinkbar ist. Aber das ist halt deutlich weniger als Spanien mit irgendwie sowas wie 20% und Italien Spitzenreiter mit 23% oder so.
Stell mal vor, untrinkbar.
Jeder vierte italienische Wein, der im deutschen Discount verkauft wurde, zu dem Zeitpunkt, wurde von objektiven, wohlwollenden Verkostern als untrinkbar eingeschätzt.
Das ist schon hart. Und
my ass!
Da du es ja gesagt hast, ich wusste das nicht, dass sie das schon so lange machen und die ja auch die Weine in den vorhergehenden Jahren positiv dargestellt haben und verkostet haben, haben die ja keinen Grund, das irgendwie künstlich schlecht zu machen. Die waren alle scheiße.
Ja, also sag mal, der Meininger Verlag ist der Verlag, der ganz stark davon lebt, Verkostungskompetenz zu beweisen, wegen dieser Bonus Vini und noch vieler anderen, Sektpreis und hast du nicht gesehen. Ich bin auch ganz oft gar nicht einer Meinung mit denen, wenn es jetzt zum Beispiel Sascha Speicher vom Sommelier Magazin, der Chefredakteur da und ich, wir werden unsere Gaumen wahrscheinlich nicht mehr alignen können in diesem Leben. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Bin also überhaupt nicht immer einer Meinung, aber was sowas angeht, das ist ja so Brot- und Butterarbeit. Also jo. Das machen die dann auch schon seit 10 Jahren. Ich glaube auch, es ist auch wahrscheinlich der Klimawandel, es ist auch die Preisexplosion nach oben. Wenn man sich anguckt, wie Traubenmärkte funktionieren, ich habe das mal erlebt bei meinem Freund Jörg Tarnisch, der mir eben erzählt hat, ich mache jedes Jahr gleich viele Flaschen und im perfekten Jahr mache ich das komplett allein mit meinen eigenen Trauben. Mhm. Ausnahme ist ein Grauburgunder, er hat nämlich gar keinen, da hat er ein Weinberg von 2 befreundeten Brüdern, da kauft er immer den ganzen Weinberg. So, das sind mal 3000 Flaschen und mal 4000, das ist wurscht. Die machen das so wie er, da kauft er einfach den kompletten. Und wenn das nicht so gut ist, das Jahr, also wenn jetzt im Juni kommt der Spätfrost, dann hängen sie alle am Telefon und fangen an, sich schon mal Trauben zu sichern. Dann kommt meinetwegen Ende Juni, Anfang Juli so eine blöde Peronospora-Phase und rafft noch so ein paar Weinberge dahin, dann glühen wieder an der Mosel irgendwie die Telefone, bis jeder wieder beruhigt schläft und sagt, okay, ich habe hier nochmal was gesichert, da eine Option, bla bla bla. Und dann kommt vielleicht noch so ein blöder Hagel irgendwann, schlägt natürlich meistens eine kleine Schneise irgendwo, dann laufen irgendwo an einem Ort die Telefondrähte heiß und dann sind nochmal wieder so ein paar runter. Die großen Genossen, die großen Kellereien, die Aldi beliefern, die zahlen natürlich weniger. Die sind dann, die kriegen dann das, was übrig bleibt. Und dann ist es eben so, dann kannst du halt sagen, okay, du kannst jetzt wählen. Willst du deine Menge haben oder willst du die beste Qualität haben? Beides gleichzeitig geht nicht.
Ja, richtig.
Und je mehr Erlebnisse und Ereignisse wir haben, und das war wieder an der Rhone, habe ich hier im Podcast schon erzählt, habe ich drüber geschrieben, 100 Jahre alte Rebstöcke, die vom Hagel erschlagen werden, weil es eben 100 Jahre nicht gehagelt hat. Also wirklich, also wir haben immer mehr dieser Starkregenereignisse. Erste Frost in Bordeaux, seit Menschen überhaupt dort Wein machen, hat es noch nie gegeben. Jetzt gibt es welchen und vielfach an vielen Ecken. Und in dem Moment sind halt die Trauben weg, die einfach mal bei Aldi landen sollten. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eben da jetzt teilweise dann wirklich zu Tode geschönte, weil dann wird halt das noch mit geerntet, was man eigentlich sonst auf den Boden geschnitten hätte. Weil irgendwo muss die Menge ja herkommen, weil irgendwie muss das ja ins Regal, das Zeug. Also, macht weder blind noch blöd. Ich bin da erstmal zurückhaltend.
Ob es Spaß macht,
wie ihr wisst. Spaß macht erkennbar bei jeder 5. Flasche ganz und gar nicht.
Wobei die Geschichte, die du vorher gesagt hast zu den Sortimentsweinen jetzt zu Weihnachten, das stelle ich mir schon spaßig vor, dass man da mal sagt, okay, man kauft mal 2, 3 Barolos aus den Discountern, die man vergleicht und nimmt dann noch wegen mir einen Long in den Biolo von einem guten Produzenten dazu oder so.
Genauso haben wir es ja damals auch bei Anja gemacht.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, Anja hatte einen langen Nebbiolo drin und tatsächlich war es so, dass der Aldi Barolo, glaube ich, gewonnen hatte. Es war super schade, dass er dann gekorkt hat. Die kommen natürlich mit kurzen, kleinen Stopfen, das ist schon so. Aber deswegen muss er ja nicht korken, aber deswegen sollte man nicht 20 Jahre liegen lassen. Nee, ich glaube auch. Also früher hätte ich sowas gemacht. Mittlerweile habe ich zu viele Weine aus anderen Ecken, die ich zu verkosten habe, um sowas zu organisieren. Aber früher hätte ich mir das als Herbstspaß jederzeit vorstellen können. Wie ist das hier ein Herbstspaß eigentlich im Glas?
Der Wein? Ich habe nicht mehr so viel im Glas. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass ich den Wein mag.
Ja.
Also erstes Urteil, ich mag diesen Wein. Er ist ziemlich sicher rot, schon im Reinriechen.
Er ist durch und durch rot, ja.
Kann man da nicht daneben liegen. Er ist schon recht gereift, aber nicht alt.
Ja.
Er ist ziemlich schlank, wie ich finde. Er hat eine gute Struktur, gute Säurestruktur. Er hat am Anfang ein bisschen in der Nase gestochen, das hat er jetzt nicht mehr. Ich war erst im Bordeaux.
Das drängt sich so ein bisschen auf, ne?
Mhm. Mhm. Ich war erst im Bordeaux, schon so ein bisschen gereift, so Dösien, Troisien, Gewächs.
Mhm.
Dann war ich zwischendurch mal ein bisschen bei Italien, aber da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das macht großen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bordeaux-Jahrgang ist, der vielleicht relativ klassisch ist und aus einer guten Flasche kommt.
Ja, das hatte ich auch gedacht, als ich das erste Mal getrunken habe. Ich trinke das nicht das erste Mal.
Mhm.
Ja, es ist ein wirklich schöner Wein, finde ich auch.
Total, hat so eine Graphitnote.
Und erinnert wirklich stark an einen guten, eleganten Bordeaux. Und es ist so weit weg davon. Ja. Jahrgang?
Ich wäre bei Anfang 2000er gewesen.
Ja.
Also so.
Ist Anfang
2000er. Ja.
Bei so alten Weinen gibt es schon so ein bisschen Flaschenvarianzen und sie halten auch nicht mehr so lange durch. Ich habe diesen hier jetzt vorhin probiert, ob er korkt, und bevor ich ihn hergenommen habe. Da war er sogar noch ein bisschen besser. Er ist jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo man ihn eigentlich aufmachen und trinken sollte. Das hat auch damit zu tun, dass dieser Wein ungeschwefelt ist.
Spannend.
Er ist ungeschwefelt, aber er ist, du hast recht, er ist 2003. Er ist 19 Jahre alt und ungeschwefelt. Also er ist das, wo dir jeder Önologe damals gesagt hat, das geht nicht.
Das kann keiner.
Kann nicht, kannst nicht 19 Jahre ungeschwefelt. Allerdings sagte der Winzer, der ihn vor 2 Jahren in den Verkauf gebracht hat, der war jung schon wirklich untrinkbar vom Tannin her. Das war schon wirklich hart. Also das hatte schon wirklich viel Tannin. Ich muss dir was dazu sagen, aber ich muss uns erstmal vielleicht noch was einschenken. Ich habe nämlich auch nichts mehr.
Das ist wirklich gut.
Ja, das ist wirklich gut.
Und die Tanninstruktur ist jetzt noch spürbar, aber das ist...
Genau, es ist jetzt da, wo man es haben will. Und das, wir haben da vor kurzem im Podcast drüber gesprochen, dass es ideal ist, wenn das Tannin noch da ist. Die Frucht zieht sich irgendwann zurück und das negative Trinkzeitfenster. Du wirst das noch nie gesehen haben, das gibt es in Deutschland nicht. Ja, ich habe es mitgebracht. Dazu muss ich ein bisschen länger erzählen. Aber erstmal ganz kurz, also das negative Trinkzeitfenster. Der Wein ist jetzt perfekt, weil sich das Tannin zurückgezogen hat. Die Frucht ist noch da, aber sie zieht sich jetzt zurück. Dieser Wein wird in 2 Jahren tot sein. Das ist meine Prognose.
Das kann gut sein.
Aber das ist auch völlig in Ordnung. Er kostet 15 Euro. Und deswegen ist das völlig... Er hätte sonst damals 10 Euro gekostet, aber da der Winzer ihn aus dem Verkauf genommen hat, kostet er jetzt 15. Manuel Valenzuela heißt er. Manuel Valenzuela ist ein... Ist einfach, das war auch ein Weingutsbesuch. Das war der unglaublichste Weingutsbesuch überhaupt. Obwohl ich natürlich nur die Hälfte verstanden habe, weil ich kein Spanisch spreche oder nur sehr wenig Spanisch spreche. Das Weingut heißt Barranco Oscuro und ist in Alpujarra de la Contraviesa. Das ist Teil der Alpujarra. Das ist der südliche Ausläufer der Sierra Granada zum Mittelmeer. Mhm. Das ist 10 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Du bist in einem der heißesten Flecken Europas. 2003 waren da 50 Grad.
Da wurde gekocht.
Der Wein hat auch, wenn du ihn jetzt länger belüften würdest, in ungefähr einer Stunde wird er anfangen, eine Hitzenote zu zeigen. Was echt schon schwierig ist bei einem Wein, der 25% Syrah, 25% Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Tempranillo hat. Also lauter sehr hitzebeständige Sorten. Aber 2003 war einfach so heiß, dass sogar die ein bisschen Sonnenbrand bekommen haben. Und das versteckt er ganz hervorragend. Ich habe den Wein aber auch mal über 2 Tage getrunken. Am zweiten Tag hat er derben Hitzeschaden. Aber er ist dann immer noch trinkbar. Es ist ein Wein, der heißt eigentlich 1386. Also es steht noch ein bisschen mehr da drauf.
1368.
Mit 1368. Sorry, Cerro Las Monjas. Cerro Las Monjas ist die Lage, soweit ich weiß, aber 1368 ist die Höhe.
Ah ja.
Mhm. Er steht auf 1368 Metern. Direkt daneben steht übrigens ein Riesling.
Wirklich?
Ring, der beste Riesling, den ich außerhalb der Riesling-Kerngebiete überhaupt je getrunken habe. Das wusste ich nicht. Ich habe den auch nicht im Weingut getrunken. Ich habe den ein Jahr vorher in einem Sterne-Restaurant in Fuengirola getrunken. Und da war ich schon in so einem Natural, logisch, also mit einem grünen Stern, also so einem Bio-Sterne-Restaurant. Und da war natürlich alles natural. Und dann kam die mit einem Riesling aus Andalusien und sagte, ich wollte mich jetzt verarschen, das ist doch garantiert untrinkbar. Und dann war ich völlig hin und weg und habe erst später festgestellt, dass der von besagten Manuel war. Das habe ich aber... Ich habe den also nicht mehr verkostet auf dem Weingut, weil die haben so viele Weine. Die machen so viele Weine. Die haben überall so ein paar kleine Weinberge hingesetzt, machen also 600, 700, 800, 900 Flaschen. Alles Mögliche dürfen natürlich nirgendwo draufschreiben, was es ist, weil wir sind ja gar nicht richtig in einem Weinanbaugebiet. Das ist alles wie nur der España oder sowas. Und haben entsprechend dann so Weine, die heißen dann Pinot Rojo, also die rote Pinie,
ja.
Pinot Noir.
Ah ja, okay, alles klar.
Also Pinot Noir am heißesten Flecken der Erde, das war ein absoluter Wein. 3,2 pH und knapp 7 Promille Säure. Krass. Aber 14,5 Alkohol, weil vollreif. Aber halt 1368. Die bringen viel Humus aus, die sind total bio und haben witzigerweise, du stehst also auf dem Weinberg, guckst zum Meer, du hast noch so einen weiteren Hügel und dann kannst du nicht weitersehen, dann guckst du direkt ins Meer. Also das, die Küstenlinie wird quasi verschluckt vom nächsten Hügel und dann guckst du schon ins Meer. Das sind vielleicht 10 Kilometer, vielleicht sind es auch weniger. Und du guckst auf der anderen Seite in die Sierra Nevada richtig hoch und hast noch Schnee.
Krass.
Wir waren Anfang Juni da. Und dann treffen diese Luftmassen aufeinander genau über dem Weingut und sorgen jeden Morgen für eine Suppe, durch die du nicht durchgucken kannst. Deswegen heißt das Tal das dunkle Tal Barranca Oscura. Dann bringst du Humus ein, der das aufsaugt, die Feuchtigkeit. Und dann kannst du da Weinbau betreiben.
Spannend. Das ist im Alkohol auch nicht so hoch, würde ich sagen.
Lass mal gucken. Das ist, also wie gesagt, heißeste Jahr der Welt 14. Stimmt. Das ist tatsächlich für diese Verhältnisse.
Also ich meine, da hast du in der Pfalz, haben wir Weine gehabt mit 15,5 Promille Alkohol 2003.
Und der Typ, also ich war da, das muss ich vielleicht mal, ich muss ein bisschen Werbung machen. Thomas Götz, lieber Freund, macht Spaniens Weinwelt einen Blog und ist bei der Konkurrenz, also bei der Konkurrenz von Meiningers Weinwirtschaft, nämlich bei Wein und Markt, Spanien-Korrespondent, lebt da um die Ecke, eine Stunde entfernt von da. Wir sind da über die Serpentinen gekrochen und dahin. Und ich besuche Thomas immer auf dem Weg nach Spanien. Und letztes Jahr waren wir bei Victoria Ordóñez und dieses Jahr waren wir jetzt bei Barranco Oscuro. Und sind wir da hingefahren und ich mache ein bisschen Werbung deswegen, weil man kann Thomas auch für solche Touren buchen. Also Thomas macht auch, ist ein toller Türöffner für Spaniens wirklich spannende Weingüter. Und dann haben wir uns halt unterhalten, ich habe da so ein bisschen mitgehört. Und der Manuel Valenzuela ist 78, sprach immer schon von seinem bevorstehenden 80. Geburtstag, also mittlerweile ist er 79, nächstes Jahr wird er dann entsprechend 80. Und dann habe ich irgendwann gesagt, 77 den ersten Jahrgang gefüllt oder so, hast du aber ja, also du und sie ist ja im Spanischen quasi, also sie tut mir ja nur Großeltern sozusagen, dann hast du ja im Prinzip sehr spät angefangen. Also ja, ich konnte ja erst 77 wieder zurück, Franco muss ja erst weg. Dann ist das auch noch so ein berühmter Widerstandskämpfer gewesen. So. Also es gibt ja so Menschen, da fühlst du dich dann sehr schnell sehr klein. So, weißt du, so, da musst du in Frankreich im Exil leben, weil steckbrieflich gesucht in Spanien und so. Und hat da irgendwo auf so einem Weingut irgendwie sich versteckt oder so. Und
dann hat da mal ein bisschen mitgearbeitet. Ein bisschen
mitgearbeitet, ist zurückgekommen und ein Weingut gemacht. Und dann waren wir da und das ist eigentlich ein sehr schönes Weingut. Und dann haben die da gerade degorgiert, den Wein haben wir auch probiert später, also einen anderen. Und dann haben die wirklich, die haben die Dinger so in Stickstoff getaucht und dann gepoppt und dann wirklich mit einer Flasche aufgefüllt.
Krass.
Und dann haben wir den probiert, habe ich gesagt, machst du nur Brut Natur eigentlich? Und dann hat er mich angelacht und dann gesagt, naja, hast du gerade gesehen, wir haben gar keine Maschine für eine Dosage. Wir können gar nicht dosieren. Wir können ja nur aus der Flasche nachfüllen, weil wenn du eine Dosage machst, musst du ja mit einer Maschine, du musst ja einstellen, damit du immer die gleiche Menge dann reingibst und dann, was dann noch fehlt, wird dann mit dem Originalwein aufgefüllt. Also, haben wir alles nicht. Und dann haben wir über Schwefel gesprochen. Ich habe in meinem Leben noch gar keinen Wein geschwefelt. Wir haben gar keinen Schwefel hier. Wir haben Netzschwefel für die Arbeit im Weinberg, aber önologischen Schwefel haben wir gar nicht im Weingut. Also ich käme auch gar nicht in die Versuchung. 77 den ersten Wein gemacht, total abgefahren. Und dann kommst du rein ins Weingut, links ist ein schönes Visitenkartenboard. Und dann guckst du dann und sagt er, ja, alle meine Händler hinterlassen, wenn sie mich besuchen hier, großen Packen Visitenkarten, weil wir haben ja so viele Touristen hier, die dann nichts ins Flugzeug kriegen. Und dann sage ich immer, gucken Sie doch mal, wo kommen Sie denn her? Ja, Oslo, ja, hier, gucken Sie mal hier, nehmen Sie Visitenkarten, die können Sie da kaufen. Und dann ist da so Oslo, Australien, Deutschland? Nee, aber Brooklyn. London. Und dann im Gang so die ganzen Decanter und Wine Spectator und sonst was Geschichten irgendwie so. Und dann erzählt er mir, der ist total berühmt, aber in Deutschland kennt er keine Sau. Dann sagt er, ich bin irgendwo und ich sage, ja, wo wohnst du denn? Da und da. Ach, dann bist du ja direkt bei Barranco Oscuro um die Ecke. Das ist das, was er dann immer hört. Und dann waren wir unten im Keller und haben so ein paar Sachen eingesammelt für die Verkoster und dann greift er noch in so eine Box rein. Und dann verkosten wir den Wein aber nicht, den er mit hochnimmt. Und dann haben wir so ein paar Sachen gekauft und dann drückt er mir den Wein und ich sage, nimm mal mit. Das ist eine Konterflasche. Und dann waren in dieser Box waren lauter Weine von irgendwelchen jungen Naturweinminzern, die dann irgendwie dahin pilgern, um Manuel ihren Wein zu zeigen und ihm hinschicken. Also ich bin 78, ich kann so gerne mal alles austrinken. Und die Konterflaschen verschenkt, weil der Typ seit 77 Naturwein macht, als es das alles noch gar nicht gab. So, ne? Und aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, etliches hat mir auch nicht so richtig geschmeckt. Wir haben einen Petnat getrunken, der war 2 Wochen auf. Das ist damit so eine Körperverletzung. Aber er hat auch so ein bisschen Schalk genommen. Dann hat er einen neuen aufgemacht. Das ist doch besser. Und dann hat er uns einen Wein zu trinken gegeben, der hieß La Familia. Das ist seine Bordeaux-Cuvée, weil das die Familie der Bordeaux, er darf ja nirgendwo drauf schauen, das ist die Familie der Bordeaux und dann trinken wir so einen, probieren wir den zweiten und probieren wir den dritten und da sind wirklich schöne Weine und der dritte ist echt auch flauschig. Ja, das ist okay, das ist interessant, aber das hat doch nachgegoren oder sowas. Ne? Das ist interessant, aber es ist nicht gut. Und dann lacht er und sagt, ja, guck mal hinter dich. Und dann guckst du dann hinter dich und dann stehen da 50 Flaschen von dem Wein. Und dann erzählt er, ja, wir haben gerade geguckt, der hat nochmal nachgegoren. Wir nehmen ihn jetzt aus dem Verkauf, deswegen die 50 Flaschen. Wir haben geguckt, ob da noch irgendwas zu retten ist. Ist nichts mehr zu retten, aber ich wollte mal gucken, wie er den findet. Ein 78-Jähriger. Also wirklich total toll. Und dann kaufe ich diesen Wein noch für zu Hause und dann 15 Euro. Alles klar.
Total spannend.
Ja.
Und ich bleibe dabei, selbst jetzt, nachdem ich weiß, was es ist, bin ich eher bei einem eleganten Bordeaux. Das ist total schön.
Ja, finde ich auch.
Und wenn du mir da jetzt noch ein schönes Stück Fleisch dazulegst, ist es Bombe.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.